Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gidi Weiss und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Hello, hello, hello. Moin. Heute ist Bex hier bei uns. Wie schön. Hallo Bex, schön, dass du da bist.
Hi Timothy, hi Geli.
Yes, und wir sitzen hier an drei unterschiedlichen Orten. Eine digitale Folge mit dir heute, Bex. Sehr, sehr schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Zu einem Thema, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Wir haben die heutige Folge Hauptsache authentisch genannt. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, Bex, wie ich mich, das ist jetzt knapp 2 Jahre her, ist kaum zu glauben, gerade selbstständig gemacht habe. Und neben Geli natürlich war dein Profil bei LinkedIn eines der allerersten Profile, die mir irgendwie so, über die ich damals so gestolpert bin. Und was mir sofort hängen blieb und bis heute hängen geblieben ist, war ein Hashtag, den du, wie ich jetzt weiß, bei Social Media ganz oft verwendest, nämlich der Hashtag Realness. Und die erste Frage, die ich habe, ist, was heißt das für dich? Was bedeutet denn Hashtag Realness und wie bist du da drauf gekommen?
Ich meine, ich bin relativ spät in meiner Selbstständigkeit zu LinkedIn gekommen. Also du warst ja schon mehr oder weniger mit Beginn deiner Selbstständigkeit bei LinkedIn. Ich war, glaube ich, schon 3 Jahre selbstständig, bevor ich angefangen habe, mir überhaupt jemals ein LinkedIn-Konto zu klicken. Und dann bekam ich so die volle LinkedIn-Experience mit Leuten, die irgendwie anfingen, wenn du weniger als 10.000 Euro Umsatz im Monat machst, ist das ein Hobby. Mit Menschen, die mir was von dornigen Chancen erzählen wollen. Mit Leuten, die gefühlt ausschließlich irgendwie auf Workation unterwegs sind. Und ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, wenn der feuchte Traum der FDP ein Social Media Network geworden wäre, es wäre LinkedIn geworden. Und dann entstand Hashtag Realness, weil ich war so, das kann ich nicht. Also Leute mit irgendwie Kaltakquise-Nachrichten nerven, bis sie aufgeben. Menschen die ganze Zeit erzählen, wie toll ich bin und wie toll alles ist und wie toll und sowieso, kann ich nicht. Also war Hashtag Realness so ein bisschen mein Umgang damit, was anderes zu machen, was einfach sich auch für mich echter angefühlt hat, weil es ist nicht alles ein Erfolgserlebnis. Und am Ende bin ich auch kein Mensch, der anfängt mit, ja, und was mir jetzt das Kacken meines Hundes für meine Selbstständigkeit gebracht hat, um daraus dann einen LinkedIn-Beitrag zu schreiben. Weil meistens nichts und ich habe keinen Hund.
Dafür aber Katzen. Und abgesehen davon, dass du toll bist, Bex, ist für dich Echtsein und Authentizität dasselbe?
Nein. Und es ist auch nicht das Gleiche, weil ich würde sagen, authentisch ist für mich eine Variante von Nachvollziehbarkeit, von in irgendeiner Form auch Konsistenz in sich selbst. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ich bereite mich nicht auf Podcasts vor, weil es wäre irgendwie seltsam, wenn ich jedes Mal was anderes erzählen würde. Also verlasse ich mich darauf, dass ich in mir selber konsistent bin und ähnliche Dinge erzähle, wenn ich zu ähnlichen Dingen eingeladen werde. Das ist das Prinzip von, ich kann nicht lügen, ich müsste es mir merken. Und dann müsste ich mich mehr erinnern, was ich wem gesagt habe. Und das ist anstrengend. Während echt zu sein, finde ich allgemein immer schwierig, weil was sollen Leute sonst sein? Auch wenn Menschen eine Rolle spielen, spielen sie die in diesem Moment und sie hat eine Form von Echtheit. Auch Filme und Serien stellen etwas dar und die Schauspielenden sind echte Menschen oder sollen eine Rolle spielen, die echt ist in dem, was sich die Person, die das geschrieben hat, vorgestellt hat. Und was ich da wahrnehme, ist häufig auch so eine Form von einer Glorifizierung von was Echtem, was in dem Moment den Antiteil hat, nämlich das Falsche, das Gefakte. Und da sind wir ganz schnell in ganz vielen Bereichen, die einerseits auf Social Media und andererseits aber natürlich auch im Bereich Geschlecht eine Rolle spielen. Sind Menschen mit Make-up authentisch? Ja. Sind Menschen mit Make-up echt? Keine Ahnung. Ja, es sind echte Menschen, aber nein, mein Make-up ist mir nicht angewachsen. Sind Leute, die Skincare-Produkte nehmen, natürlicher als Menschen, die keine verwenden. Und da hat Echtheit häufig so einen Charakter von einer Wahrheit, beziehungsweise eben die Abwertung von allem, was fake ist und spannenderweise damit häufig eine Abwertung von femininen Dingen. Und ich habe nie verstanden, warum Gelnägel jetzt fake sein sollen, während Naturnägel echt sind. Ich würde mir nur wünschen, dass Gelnägel auf meinen Nägeln halten würden, aber das ist ein echtes Problem.
Dein Unterschied zwischen, und jetzt kommt das Wort, was ich nicht aussprechen kann, das wird heute so oft passieren, Authentizität, Realness, also echt sein, so erzählst, dann frage ich mich, welche Rolle spielen denn Erwartungen von außen? Also ich beobachte zum Beispiel bei mir, dass ich durchaus mir dann Gedanken irgendwie darüber mache, okay, was wird von mir gerade in dieser Rolle erwartet und wie echt oder authentisch kann ich die eben erfüllen? Und frag mich schon ganz oft, ist das der richtige Ansatz? Weil verändert das jetzt dein Verhalten? Verändert das, was du von dir jetzt gerade zeigst? Also wie gehst du so mit Außenmeinungen und Erwartungen an Authentizität um? Sorry, I'm gonna try.
Ich glaube, was bei mir gerade am ehesten hängen geblieben ist, ist das der richtige Ansatz. Weil wenn es einen richtigen Ansatz gibt, gibt es auch einen falschen Ansatz. Und da ist meine Frage, wer legt das fest? Und das wiederum hängt eng zusammen mit Erwartungen. Ich bin offen damit, dass ich nicht binär bin. Ich bin offen damit, dass ich autistisch bin. Ich habe es eh noch nie geschafft, den Erwartungen anderer Leute zu entsprechen. Ich habe irgendwann aufgegeben, weil ich sowieso nicht verstehe, was Leute von mir wollen. Sie in den meisten Fällen es nicht offen kommunizieren, ihre Erwartungen nicht verbalisieren, aber ich dann schuld bin, wenn ich keine Glaskugel im Kopf habe, die das dann in irgendeiner Form übersetzen kann. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Erwartungen irgendwie schwierig sind und viele Leute sie nicht erfüllen können. Da aber eben diese gesellschaftliche Sache ist, gar nicht darüber zu reden, dass diese Erwartungen unerfüllbar sind. Ich so, danke, dann mach das mit dir selber aus. Und das hat mir früh beigebracht, wenn ich eh nur scheitern kann, kann ich es auch lassen. Und jetzt im Nachhinein, irgendwie nachdem ich kein Teenie mehr bin und auf LinkedIn unterwegs bin und auf Instagram unterwegs bin, feiern mich Menschen plötzlich dafür, für das Gleiche, was ich als Teenager gemacht habe und dafür gemobbt wurde. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann, wenn ich es eh nicht richtig machen kann, kann ich zumindest Spaß dabei haben, es falsch zu machen. Und vielleicht kommt was Positives bei raus.
Ich provoziere da an der Stelle mal, weil ich es gerade spannend finde. heißt das zeitgleich, dass wenn ich Erwartungen entspreche, dass ich dann weniger authentisch bin?
Nein, das heißt vor allen Dingen, dass du weißt, welchen Erwartungen du entsprichst. Dass dir das irgendjemand gesagt hat oder dass du es in irgendeiner Form verstanden hast. Ich sehe auch kein Problem damit, wenn Menschen Erwartungen entsprechen, aber mein Problem ist, dass ich nicht weiß, welche Erwartungen sind. Weil das Feedback, was ich häufig bekomme, ist, du machst es nicht richtig, aber dir sagt niemand, was denn richtig wäre. Und da hatte ich meine Schwierigkeiten damit. Wenn es um klare Erwartungen geht, ich möchte, dass du in einer Beziehung beispielsweise mir die Wahrheit sagst, finde ich es sehr sinnvoll, dieser Erwartung zu entsprechen, um eine gute Basis für eine gemeinsame Beziehung zu haben. Oder ich erwarte, dass du den Abwasch machst, weil wir zusammen in einem Haushalt leben. Ja, ich finde es da wichtig, dieser Erwartung zu entsprechen, denn irgendjemand muss den Abwasch machen.
Ja, gibt's für dich dann einen Unterschied zwischen Arbeitskontext und privat, wenn es um Authentizität geht?
Jein. Ich glaube, bei mir gibt es einen Unterschied zwischen, das habe ich aber auch erst vor kurzem gelernt, dem, was Menschen von mir erwarten, die vor allen Dingen meinen Arbeitskontext kennen. Das weiß ich, weil sie es mir mal gegenüber formuliert haben, dass es sie sehr überrascht hat, dass ich nicht die ganze Zeit bin wie auf Instagram. Wo ich mir dann dachte, das ist sehr überraschend, weil Instagram-Beiträge schreibe ich vor, habe Zeit dafür, kann sie editieren und entsprechend mich auch hinsetzen und in Ruhe darüber arbeiten. Im echten Leben habe ich keine Pausetaste, die das macht und gehöre halt auch nicht zu den Leuten, die jede Sekunde ihres Lebens live streamen. Primär, weil ich tatsächlich das kameratechnisch und akkutechnisch schwierig fände und ich eh einen Gehstock benutze und nur eine Hand frei habe und dann gar keine mehr hätte, weil irgendwer das Handy halten muss. Und da dann seitdem muss ich sagen, gibt es für mich einen Unterschied. Allerdings nicht in der Art und Weise, wie ich bin, sondern eher in der Art und Weise, keine Ahnung, ich zeige mich nicht, wenn ich schlafe. Ich zeige auch nicht, wie ich einen Meltdown habe. Also schon, mein Arbeitskontext ist kuratierter in dem Sinne, als die 23 Stunden des Tages, die sonst noch eine Rolle spielen.
Du sprichst da so ein wesentlicher Punkt an, also die Verbindung oder vielleicht irgendwie zwischen, was ist Privatsphäre, was gehört jetzt nur mir, was ist für mich sichtbar und für anderen Menschen nicht und wie hängt das eben mit authentisch sein, sage ich jetzt, zusammen. Ich spüre oft irgendwie, oder nicht oft, manchmal, wenn Menschen so irgendwie mit mir über mediale Auftritte oder auch im Privatleben Auftritte sprechen, fällt das oft so, ne? Aber warum zeigst du nicht diese Seite oder warum verschaffst du nicht Zugang dazu? Erzähl doch dieser Teil der Geschichte. Und das löst in mir ganz oft auch so, wie viel behalte ich für mich? Und ist das auch authentisch, wenn wir Dinge nicht erzählen? So.
Ich glaube, da sind wir, ich grätsch mal rein. Ich glaube, da sind wir ganz schnell bei diesem, wie heißt denn das noch gleich, mit diesen vier Fenstern? Irgendwas mit
Johari-Fenster?
Ja, genau. Mm. Ja, und das kann ja auch adaptiert werden diesbezüglich, auch wenn das Worte beinhaltet, die nicht ganz so nice sind. Auch das, was Bex gerade schon meinte, dieses, was weiß ich denn über mich, weiß ich diese Erwartungen auch von außen, kann ich ja genauso auch überführen, oder Bex?
Einerseits ja, andererseits bin ich gerade auch bei, ist das noch authentisch, wenn ich es nicht zeigen möchte? Ja, weil ich denke nicht, dass wir anderen Menschen vollständige Transparenz über alles, was uns betrifft, ausmacht, etc. pp. Schuldig sind und halte es eher für tatsächlich für eine gefährliche Erwartung von anderen Menschen, dass sie alles, was sie sind, in all den Brüchen, Traumata, Erkrankungen, Befindlichkeiten, positiven, negativen Emotionen transparent machen sollen. Weil das auch immer eine Offenbarung zur Bewertung mit sich bringt, wenn ich das in der Öffentlichkeit und oder im Arbeitskontext bringe. Und ich da auch diese Anspruchshaltung und da diese Erwartungshaltung sogar, wie gesagt, gefährlich finde, weil manche Dinge auch komplexer sind, als auf Social Media gezeigt werden kann, als im Arbeitskontext gezeigt werden kann. Ich zeige mir einseitig alles von dir, aber einer unbekannten Größe an Menschen gegenüber, die gar nicht so viel von dir wissen.
Ich mag das deswegen, weil es auch so ein bisschen aufzeigt, wo endet authentisch sein und wo beginnt vielleicht auch Grenzüberschreitung, Überforderung, auch Selbstschutz diesbezüglich. Und da ist auch meine Frage an dich, weil du es vorhin so angesprochen hattest, nur jetzt werde ich gefeiert für etwas, was früher eher Mobbing bedeutete. Wie viel, und auch, ne, dass du dann gemeint hattest, so, dann habe ich es halt sein gelassen, dementsprechend zu wollen. Den Gedanken habe ich immer noch dabei, den mag ich sehr. Wie sehr bedeutet das dann auch, wenn ich authentisch sein möchte, mich selbst akzeptieren zu müssen?
Ich glaube, zumindest zu lernen, mit sich selbst auszukommen. Mhm. Ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit diesem Selbstliebe-Begriff, weil der bisschen zu viel ist, aber zumindest ja Selbstakzeptanz oder zu merken, dass vielleicht auch einfach gerade Mobbing-Erfahrungen Problem der Leute gewesen sind, die das damals getan haben und dass egal, was ich getan hätte, es nicht hätte ändern können. Das war für mich eine große Erkenntnis, die aber in der Situation einfach, die kommt einem nicht. Und es half auch nicht, wenn irgendwelche Erwachsenen gesagt haben, ja, das ist aber deren Problem, weil in dem Moment haben sie es zu meinem Problem gemacht. Jahrelang. Und aus heutiger Perspektive war es so, ja, ich habe es ausgehalten. Ja, ich habe es überlebt. Ja, ich kann mit den Folgen davon mittlerweile umgehen und das von mir abgrenzen. Nein, es wäre nicht nötig gewesen für persönliches Wachstum. Besten Dank.
den Satz mag ich sehr. Aber was ein wichtiger Satz auch, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre auch ganz oft in dem Kontext so diese Erwartung der Dank, also dass wir dankbar dann sind. Ne? Es war ja gut, dass ich so hart mit dir umgegangen bin. Es war gut, dass ich so streng zu dir war, weil guck mal, was aus dir geworden ist und guck mal, wie resilient du geworden bist und wie erfolgreich. Und ich mir oft dann denke, boah, wie anmaßend, was ein Verantwortungsumkehr das auch ist irgendwie.
Ich habe kürzlich ein Post gelesen über eine Person, die meinte, man soll ja auch das Geschenk des persönlichen Traumas annehmen. Und ich bin der Meinung, dass ich darauf hätte gut verzichten können. Und ich glaube, dass auch dann auch was aus mir geworden wäre. Eben auch aus der Perspektive, nee, wir sollten Leute vielleicht nicht traumatisieren, damit was Positives aus ihnen wird. Vielleicht sollten wir es wirklich einfach nicht tun. Ich bin mir sicher, Menschen können auch ohne tiefsitzende Traumata zu positiven, empathischen Menschen heranwachsen.
Ja, also auch die Formulierung, ne, das Geschenk. Ich meine, Geschenke kann ich auch zurückgeben, aber kann ich das hier zurückgeben? I don't know.
Ich tausche mein Trauma um, das mag ich. Ja.
Bitte legen Sie alle Ihr Trauma in die Mitte des Tauschraumes und jeder darf sich eins aussuchen, das wir wieder mit nach Hause nehmen. Es muss nicht das eigene sein, es sollte nur am Ende keins übrig bleiben.
Ja, ich fühle mich sehr.
Klingt nach Schrottwichteln.
Ja, genau. Ja, Schrottwichteln. Ich fühle mich sehr gerade inspiriert zu künftigen spielerischen Elementen. Ja, so, also kriege ich Geld zurück für mein Trauma oder gibt es einen Gutschein? Also ehrlich.
Apropos, was für eine Überleitung. Danke, Timothy. Das nehme ich.
Na, willst du spielen?
Bex und Timothy kennen das schon. Ich halte jetzt mal in die Kamera. Ich erzähle aber auch ganz gerne, was ich hier habe. Ich habe hier Sprechblasen. 6 Stück an der Zahl. Und wie passend, dass es 6-seitige Würfel gibt. Das ist ein spielerisches Element, das ich von Markus Schönell, Markus.
Das ist 2L.
Ja.
Also eher ein Schönell.
Schönell? Ich glaube, ich hatte ihn sogar gefragt. So sorry. Also das macht Markus jeden Montag auf LinkedIn. Und ich mag das sehr. Einfach mal auswürfeln, welche Frage beantwortet wird. Allerdings haben wir jetzt die Option, und ich habe schon vorhin gerade gehört von dir, Bex, du hast gesagt, du kannst nicht lügen, ich auch nicht. Das heißt, wenn wir in die Verlegenheit kommen, so, oh, ich will die Frage nicht beantworten, nicht selbst beantworten, können wir einfach nutzen, dass ja hier noch 2 andere Menschen sind und diese Frage einfach weitergeben an jemanden. Das heißt, wenn ich jetzt hier 6 Karten habe, ich würfel mal den digitalen Würfel, damit ich nicht so viel Krach mache. Wir haben das vorhin ausgetestet, das funktioniert nicht gut mit Bildschirmteilen. Die 2 haben aber gesagt, dass sie mir vertrauen. Nehme ich einfach Würfel und dann sage, was es ist. So, jetzt würfel ich mal. Das
schön,
ist die
dass wir
eins.
Frage weitergeben können, im Gegensatz zum Trauma.
You could try. So, ich habe die 1 gewürfelt und auf der 1 steht, Smalltalk ist für mich ... Bex, magst du beantworten oder magst du weitergeben?
Das kann ich gerne beantworten. Smalltalk ist für mich wie Geschlecht. Andere Leute finden ihn sehr wichtig. Ich finde ihn eher anstrengend. Bitte behalten Sie alles erst für sich, aber ich verstehe, dass es ein sozialer Kleber ist, der für viele Leute sehr, sehr, sehr interessant und wichtig zu sein scheint, um zu merken, ob man mit anderen Menschen gut zurechtkommt.
Ist für dich Smalltalk authentisch oder eher nicht so?
Ich finde ihn in den meisten Fällen belanglos.
Alright, ich richte die nächste einfach mal an Timothy. Ich würfel nochmal. Wir machen mal reihum. Jetzt habe ich ernsthaft die 2. Ich habe das hier nicht, das ist Zufallsprinzip. Auf der 2 steht, ich wäre gerne, ... Magst du selber oder magst du weitergeben?
Nee, mach ich selber. Mutiger, wenn es darum geht, mich zu zeigen.
Würde dich das authentischer machen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch sehr authentisch, dass ich euch das gerade erzähle und dass ich authentisch sage, das ist für mich ein Thema. Ich bin da nicht immer ganz sicher, was erzähle ich wie und in welchem Kontext. Und das für mich ist, das zu sagen und euch mitzuteilen, ist für mich der authentische Teil von mir, der einfach sagt, hey, da habe ich gerade keine Antwort drauf oder habe keine Strategie und schon alleine Strategie im Kontext authentisch, wie crazy ist das denn? Genau, ja, nee, das macht's authentisch für mich.
Sehr schön, danke. Ich würfel mal für mich selber.
Ich wollte gerade sagen, wie machen wir das jetzt?
Ich habe die sechs gewürfelt. Bewusst weniger authentisch bin ich. ... Fuck. Ich darf ja weitergeben. Bex! Wobei ich glaube, deine Antwort schon kenne, aber ich bin trotzdem gespannt.
Bei Ärztinnen. Überall da, wo ich mit Pronomen oder Ähnlichem zusätzlich zur Behinderung Diskriminierung ausgesetzt werden würde, nutzen wir tatsächlich männliche Pronomen für mich und machen das Ganze dann entsprechend binär trans als nicht binär trans. Also überall da, wo ich mit Diskriminierung rechnen muss, für meine Existenz puffere ich das so weit wie möglich ab auf Kosten von Authentizität.
Okay, ich nehme es zurück. Ich wusste deine Antwort nicht. Danke.
Überraschend zu sein ist durchaus authentisch für mich, denke ich.
Ja, true. So weit kennen wir uns definitiv. Okay, ich würfel nochmal. Jetzt kommt die 5. Ernsthaft? Wir haben keine Doppelungen hier. In dem Fall, Bex, die ist bei Reihe um. Die ist wieder für dich und du kannst entscheiden, weitergeben oder nicht. Meine Masken, Punkt, Punkt, Punkt.
Die gebe ich an dich weiter. Ich habe meine, die ich abends auftrage.
An mich weiter. Ja, ich bin nicht so mit Skincare. So sorry. Meine Masken. Ich habe eine Maske auf jeden Fall hier tätowiert.
Erkennst du dann nicht auch eine Maske? Ist das dann nicht eine Maske auf einer Maske?
Oh, ich finde nein. Da sind wir bei deinem Schminkbeispiel vorhin. Für mich ist das keine Maske. Das ist eher ein Storytelling, eine Art Kunstfläche. Projekt. Und diese Maske auf meinem Arm, die habe ich deswegen, weil für mich relevant ist die Geschichte hinter der Geschichte. Das heißt, ich versuche bei Menschen unter diese Maske zu blicken und selber so wenig wie möglich Masken zu tragen, jetzt im metaphorischen Sinne. Ne? Also jetzt mal weg von Skincare oder Fasnet, wie man im Allgäu sagt, Karneval, Fasching, wie auch immer, in welcher Region ihr lebt.
Ich glaube, wir wohnen tatsächlich in Regionen, bei mir ist es Fasching, bei Timothy ist es Karneval und bei dir ist es Fastnacht.
Ja, in Hamburg jetzt ja, auch wenn es hier einfach nicht existiert, ehrlicherweise.
Ich glaube, ich muss nach Hamburg. So.
Also na, meine Masken versuche ich tatsächlich abzulegen. Wenn ich mal welche brauche, dann ist das eher aus einem Selbstschutz heraus. Und da komme ich jetzt zu meinem T-Shirt, wenn ich gerade schon bei visuellen Sachen bin. Ich halte es mal hoch. Hier steht drunter Be Yourself. Und das ist so das, was ich versuche, dass ich eher für mich einen Unterschied mache, ob ich reguliere oder maskiere. Und ich bin eher für Regulation statt für Masking. Was ich versuche, ne? Das ist aber auch ein Privileg, dass ich das immer wieder kann. Da sind wir eher bei der Frage, wer kann das eigentlich und wer nicht? Und wer zahlt vielleicht auch den Preis für Authentizität? Mhm. So, ich will nochmal.
Krankenkasse, nicht meine Mastektomie. Das ist eher, sie zahlt keinen Preis.
Das ist scheiße, ja. Ich habe die 3 gewürfelt und wenn wir jetzt 3 um sind, ist jetzt Timothy wieder, ne?
So.
Eigentlich bin ich Punkt, Punkt, Punkt.
Eigentlich bin ich das gebe ich an Bex.
Kann ich dir an Geli weitergeben?
Ja, kannst du.
Dann
eigentlich bin ich ein Eichhörnchen. Eigentlich bin ich gar nicht so gerne im Mittelpunkt, wie Menschen denken, dass ich das bin. Also ich stehe schon ganz gerne vor Menschen, mit Menschen, aber ne, da geht es mir wirklich um Mitmenschen dort zu sein, das heißt in die Interaktion zu treten. Was ich nicht so gut kann und nicht so gerne möchte, ist so zentraler Punkt der Orientierung zu sein, auch wenn ich immer wieder dazu gemacht werde. Das heißt, eigentlich bin ich gar nicht so sehr dieser Stern für andere.
Also weder Eichhörnchen noch Rampensau.
Ja.
Also Rampensau ist für mich nochmal was anderes. Ich kann schon eine Bühne einnehmen, das durchaus. Aber ich bin da gerne in Interaktion mit anderen, statt dass ich. Manche Menschen reden einfach gerne, weil sie sich selber gerne zuhören oder gehört werden wollen. Ich bin eher die Person, die das Mikro weiterreicht und sagt, hey, andere haben viel interessantere, wichtigere Dinge zu sagen. Ich stehe aber gerne hier mit dabei. Also ich möchte nicht dieser zentrale Orbit sein. Ist das sinnvoll?
Ich finde das total gut. Also sorry, da gehe ich direkt jetzt. Ich finde das so gewinnbringend, auch weil das so gut passt zu dem, was wir auch vorhin hatten mit Erwartungen von außen oder was sehen Menschen vielleicht in uns oder meinen in uns zu sehen. Das passiert mir ganz oft. Ihr wisst ja, ich singe nebenberuflich. Ich war lange auf Bühnen, war lange jetzt nicht mehr, aber und hörte mein Leben lang ja, der Timothy, der ist ja so, was ist das Wort dafür? So eine Rampensau, sagt man, ne? Oder Bühnenmensch. Hey, ich sag euch ganz ehrlich, tief im Inneren so gar nicht. Ja, also ich bin gern im, genau das, was du sagst. So diese, ich will auch Teil des Gesprächs sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich will nur das Mikro weitergeben und gar nichts sagen. Ich neige manchmal dazu, das ist ein Problem in manchen Kontexten. Ich will schon im Gespräch sein, aber nicht, das ist es nicht. Und ich mochte so sehr, dass du das so authentisch zugegeben hast. Be yourself, stand auf dein T-Shirt, ne? So, also Menschen auch zu sagen, hey, the person you're talking about, bin ich nicht. Das siehst du vielleicht, aber das bin ich nicht. Bex, hast du das hier und da an Ecken zu bestimmten Merkmalen deiner Person, wo Menschen, du hast ja vorhin gesagt, du wirst heute manchmal für Dinge gefeiert, für die du früher gemobbt wurdest. Das kann ja super schön sein, so eine Vorbildrolle innezuhalten. Kann aber ja auch ganz viel Druck auslösen, oder?
Ich glaube, mein Prinzip, was sowas angeht, ist nochmal ein anderes, weil ich mit so viel Wertung umgehen muss. Im Sinne von, alle halbe Jahre kommt jemand vom Pflegedienst und überprüft, ob ich A, noch lebe und B, immer noch behindert bin. Spoiler, die Antwort auf beides ist ja. Die Klage, die seit über 5 Jahren für den Grad der Behinderung läuft, weil mir abgesprochen wird, ob ich die Merkzeichen brauche, die Bewertung im Kontext Transgeschlechtlichkeit, ob mir das eine Operation zusteht oder ob mir Hormone zustehen, die Abhängigkeit von medizinischem und juristischem und verwaltendem Personal, macht es für mich, glaube ich, sehr schwer mit diesem, was erwarten andere Leute von mir und in welche Rolle schubsen sie mich, umzugehen, weil die Bilder im Kopf der Leute, wenn es um Behinderung oder Geschlecht geht, so starr sind, dass ich ohnehin immer wieder mit diesen Rollen clashe und dass ich aber auch bestraft werde, wenn ich diese Rolle nicht ausreichend erfülle. Sehe das schöne Zitat, Pflege brauchst du ja nur zu Hause, wenn du für die Arbeit unterwegs bist, solltest du halt nicht arbeiten. Danke. Das ist der Grund, warum ich immer noch keine Merkzeichen habe. Und deshalb brauche ich, glaube ich, für mich so eine Fundamentalabgrenzung im Sinne von, wenn andere Leute versuchen, mich in diese Rollen zu packen, verweigere ich komplett. Ich sehe mich auch nicht als Vorbild für irgendwen. Weil das bedeutet, dass ich auf dieses Podest gestellt werde und ein Podest bedeutet auch immer, dass du fallen kannst oder dass du da wieder runtergezerrt wirst, wenn du irgendetwas tust, was die Leute nicht wollen, die dich vorher auf dieses Podest gestellt haben. So ein bisschen wie das, was Gili auch erlebt mit dieses, ich werde als Stern im Sonnensystem wahrgenommen, aber eigentlich will ich halt auch ein Planet sein, der mit anderen Planeten unterschiedliche Beeinflussungen hat. Und deshalb würde ich für mich auch nie sagen, ich bin jetzt eine Vorbildrolle für irgendwen geworden. Ich wollte das nie sein, ich will das nicht sein und ich habe nichts aktiv dafür getan. Im Sinne von, ist es nicht so, dass ich, wie du sagst, Timothy, wollte mutiger sein und mich mehr zeigen. Das war bei mir nie der Fall. Ich habe einfach weitergemacht. Und irgendwann hat der Rest der Welt angefangen, anders zu reagieren, aber es war in dem Sinne keine Überwindung. Es war einfach weitermachen. Und wenn man etwas immer nur weitermacht, aber sich das der Rest darauf anders reagiert, habe ich halt in dem Sinne nicht so viel an mir verändert. Also ich habe klar Dinge an mir verändert im Rahmen meiner Transition, unter anderem meinen Vornamen, aber das habe ich halt auch nicht gemacht, damit andere Leute darauf reagieren, sondern das habe ich gemacht, Punkt. Und Leute reagieren. Punkt. Das sind 2 sehr unterschiedliche Sätze. Und ja, wie gesagt, ich habe so eine Fundamentalablehnung gegen dieses bewertet werden, in Rollen gepackt werden und benutze das auch nicht für mich selbst.
Ja, wir hatten in der anderen Folge mit Anke zusammen mal über Vorbildfunktionen gesprochen und meiner Ansicht nach sind wir alle jederzeit Vorbild, wenn wir im öffentlichen Raum unterwegs sind, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ne? Und ich kann das ja nutzen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, ne? Welches Privileg ist das denn eigentlich überhaupt, authentisch sein zu können, einerseits, echt sein zu können, Realness, und in welchen Kontexten, ne, auch diese Situation, wo du sagst, also Bex, wo du gerade meintest, so bei ÄrztInnen in Behandlungen, immer dann, wenn Diskriminierung ein Thema ist, ne, also eine Gefahr auch darstellt, dass du dann, ja, schaust, wie authentisch muss und wie authentisch möchte ich. Das ist kein Privileg, allerdings trotzdem das Privileg, dass du entscheiden kannst an mancher Stelle, ne? Wie schätzt du das ein?
Ich weiß nicht, ob ich es entscheiden kann, weil zumindest im Bereich Geschlecht ist sehr viel von anderen Leuten abhängig. Und nur weil ich versuche, weniger nicht-binär und mehr binär zu passen, heißt das noch lange nicht, dass es funktioniert, sondern nur, dass die erfahrene Bewertung im Zweifelsfall in eine andere Richtung abgelenkt wird. Also, es gibt in dieser Gesellschaft kein nicht-binäres Parsing. Es ist das Maximale, was ich auslösen kann bei anderen Leuten, ist Irritation. Und das war es halt eh schon. Aber es ist keine Debatte, die ich in dem Moment führen möchte, weil es dazu führen kann, dass mir Behandlungen verweigert werden. Und das heißt, da ist einfach das Risiko für mich zu groß, was die Konsequenz ist. Es ist eher ein, ja, wähle deine Kämpfeweise. Und wenn ich eh schon um medizinische Behandlungen aufgrund von Behinderung kämpfen muss, möchte ich nicht zusätzlich noch die Kirsche on top packen und über Pronomen oder Anreden oder ähnliches diskutieren müssen, weil das lenkt dann häufig das Topic ab und zwar weg von dem Grund, aus dem ich bei Ärztinnen bin.
Bedeutet das auch automatisch, dass authentisch sein zu können oder zu wollen sich verletzlich machen heißt?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, in welchem Kontext. Also, weil es macht mich ja nicht in dem Sinne verletzlich, wenn ich über Pronomen und Ansprachen debattiere. Es macht aber vielleicht Konsequenzen. Im Sinne von, wenn Leute dann pissig reagieren oder transfeindlich sind, bekomme ich die medizinische Behandlung nicht, die ich brauchen würde. Bis hin zu ÄrztInnen, die aufhören, mit mir zu sprechen und nur noch mit meiner Begleitung darüber sprechen, als ob ich eine, keine Ahnung, Kommode mit einem kaputten Bein wäre, die irgendwer zum Tischler gebracht hat. Das hat weniger mit meiner, also Verletzlichkeit ist für mich eine emotionale Sache, mich jemandem anzuvertrauen. Die sehe ich in den Kontexten, an die ich gerade denke, weniger, sondern eher ein, wie viel können Leute auf einmal handeln? Und da ich eh schon viel mitbringe für sie, dass sie überfordert, versuche ich das so weit zu reduzieren, um noch zumindest annehmbare Unterstützung zu bekommen. Das ist eher ein, ich sprenge ohnehin schon die Grenzen dessen, was viele, gerade medizinisches Personal oder Verwaltungspersonal, so erlebt oder auf dem Schirm hat. Und wenn ich das in zwei unterschiedliche Richtungen mache, dann ist eben das Risiko größer, dass sie sich nur auf eine davon konzentrieren und die andere vernachlässigen, also priorisiere ich das für sie. In anderen Kontexten ist das dann halt eben, dass es weniger um die Behinderung geht und mehr um den Geschlechtsaspekt, wenn ich da mehr Unterstützung benötige. Aber verletzlich mache ich mich, wenn ich Menschen mir anvertraue und ihnen sage, wie es mir damit geht. Weniger, wenn ich Entscheidungen treffe, welchen Teil von mir selber gerade einfach weniger Aspekt hat.
Ja, das ist so ein Faktor auch von Own Your Story, ne? Also, dass du selbst die Person bist, die die Story lebt erstmal, aber eben auch nach außen zeigen kann.
Es ist auch, glaube ich, auch ein Faktor von, was muss die andere Person wissen, um mit den Informationen adäquat umgehen zu können. Ich muss auch nicht, wenn ich, keine Ahnung, im Arbeitskontext eine Veranstaltung zu einem Thema habe, alle anderen Themen, die mich in irgendeiner Form interessieren und zu denen ich Wissen habe, auch noch mit einbringen. Auch das sprengt dann meistens die Zeit, die man entsprechend zur Verfügung hat.
Ja, Geni hat ja vorhin zwei Begriffe erwähnt, die ich da für mich gerade reflektiert habe, als du am Erzählen warst, nämlich die das Regulieren und das Maskieren, ja, und der Unterschied zwischen so diesen beiden Dingen. Und die Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, ob gerade für Menschen aus marginalisierten Gruppen diese Entscheidung ebenso eng damit einhergeht, mit der Frage, was kostet mich das jetzt und was ist die Person mir gegenüber überhaupt in der Lage, gerade zu begreifen? Wie intersektional kann ich hier überhaupt sein? Begreift die Person gegenüber, welche Themen da alle so eine Rolle spielen? Und ob die Entscheidung, ob ich mich, keine Ahnung, kleiner mache oder leiser mache oder reguliere anstelle von völlig maskiere, eben die Entscheidung getroffen wird vor dem Hintergrund, okay, was für Konsequenzen habe ich jetzt zu befürchten? Welche Option ziehe ich da jetzt vor? Fragezeichen.
Ich glaube, für mich ist Regulation auch etwas grundsätzlich erstmal Positives. Mhm. Wir alle regulieren uns im Kontakt mit uns selbst oder mit anderen Menschen. Ich meine, wir drei geben uns gerade Mühe, uns nicht ins Wort zu fallen, zu warten, bis Menschen ausgesprochen haben, auch wenn wir selber noch einen Gedanken dazu haben. Das ist ja eine Form von Selbstregulation. Und das ist in dem Moment ja auch etwas, worüber wir vorher gesprochen haben und damit auch eine Form von Co-Regulation. Auch um dir hinterher die Arbeit zu erleichtern, das Ganze dann zurechtzuschneiden. Das ist für mich noch nicht maskieren. Maskieren ist gerade im Kontext Autismus, wenn ich versuche, nicht autistisch zu wirken oder wenn ich mir Mühe geben muss, nicht autistisch zu wirken. Und da ist einerseits die Problematik, dass Menschen ein sehr enges Bild von Autismus haben. Das heißt, ich höre eh schon regelmäßig, ich würde nicht autistisch wirken. Und ich so, ja, ich sitze nicht in der Ecke und wippe, das wäre nämlich sehr schlecht für diese Veranstaltung. Ist sehr ärgerlich für alle Beteiligten, dass ich diesem Bild leider nicht entspreche. Aber natürlich ist Maskieren auch, wenn ich im Kopf habe, welchen Gesichtsausdruck muss ich heute zeigen. Wenn ich in der Kamera immer wieder überprüfe, dass ich den korrekten Gesichtsausdruck habe, um Interesse auszudrücken. Wenn ich diese Gesichtsausdrücke erlernt habe. Wenn ich weiß, dass meine Stimme moduliert werden muss und ich damit eine gewisse Sprachmelodie reinbringe, die immer noch nicht unbedingt so ausgeprägt ist wie bei neurotypischen Menschen, aber ausgeprägter als das, was ich sonst zeigen würde. Und das ist ein Teil von mir für Maskieren. Und das ist mittlerweile so verinnerlicht, dass viel davon automatisiert abläuft. Aber es ist dennoch ein Teil von Maskieren, der über Regulation hinausgeht. Und der auch Konsequenzen hat, was Energieverlust angeht und den Umgang damit. Der aber eben auch notwendig ist, um verstanden zu werden. Nicht unbedingt von euch beiden, aber durchaus von den Menschen, die das hier im Endeffekt sehen oder hören werden, weil ich genau weiß, dass ich ein bisschen dazugehen muss, damit Menschen auch zugänglicher werden, was die inhaltlichen Themen angeht.
Da liebe ich wieder sehr. Und für mich steckt da auch wieder drin die Frage, die Neugier, macht dich das mehr authentisch? Durch das, dass du das Maskieren regulieren kannst, diesen Preis zahlst an der Stelle, wo du sagst, da lohnt sich das? Oder hat das auch Einfluss auf weniger authentisch zu sein? Wie unverfälscht oder wahrhaftig, was ist das?
Und eine Voraussetzung, die ich habe, um meinen Job zu machen. Ich glaube nicht, dass mich das eine authentischer oder weniger authentisch machen würde. Auch weil ich seit 5 Jahren daran arbeite, in Teilen zu demaskieren, aber das eben auch nur begrenzt überhaupt möglich ist, gerade in der Gesellschaft, in der wir sind, in den Strukturen, denen wir ausgesetzt sind. Und je höher der Unterstützungsbedarf ist und je niedriger die Fähigkeit ist, zu maskieren, desto höher sind die Arbeitslosenzahlen von autistischen Menschen. Das heißt, bei mir ist weniger der Gedanke, macht mich das jetzt authentischer oder weniger authentisch, sondern okay, es ist eine Fähigkeit, die ich brauche, um arbeiten zu können. Eine ähnliche Fähigkeit wie eine Coaching-Ausbildung, eine systemische Ausbildung ich habe oder eben das Wirtschaftswissenschaftsstudium, das ich jetzt im Oktober anfange. Das sind für mich eben Fähigkeiten und das ist eine, die ich habe, die mir hilft, meinen Job zu machen und die eine Voraussetzung dafür gewesen ist, weil ich mache mir da auch keine Illusionen, wenn ich eine autistische Person wäre, die dem Klischee einer autistischen Person entspricht und nicht auf Bühnen stehen könnte, würde ich nicht auf Bühnen stehen. Würde ich auch nicht angefragt werden.
Ja. Und für mich zusätzlich ist das, was du beschreibst, auch eine Anpassungsfähigkeit. Ne? Also wenn ich da jetzt mal in der Soziologie stöbere, Goffman, der zur Authentizität damals gesagt hatte, dass es im Prinzip nicht bedeutet, dass alle zu jeder Zeit gleich sein müssen, um authentisch zu sein, sondern ne, sich dieser Situation und dem Kontext, den Menschen auch anpassen zu können. Auch das bedeutet ja, authentisch zu sein. Deswegen habe ich hier gerade so ein bisschen provokativ nachgebohrt, weil viele glauben, ich muss, ne, das, was du vorhin auch als konsistent bezeichnet hast, ich glaube, das ist der Unterschied, der da wichtig ist an der Stelle aufzuzeigen. Ich kann unterschiedlich sein, aber ich bin grundsätzlich konsistent in dem, wie ich bin, wie ich agiere. Und da kommen wir auch wieder dazu, oh, ich bin schon wieder bei meinen Weisheiten.
Super.
Ich mache jetzt schon mal meine Zusammenfassung.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Da komme ich auch zu diesem Punkt, Bex, als du vorhin meintest, wenn ich nachvollziehbar bin, für andere verständlich bin, dann muss ich eben vielleicht da auch an der einen oder anderen Stelle nachsteuern. Und das gilt auch im Business-Kontext für viele andere Rollen, ne? Also viele denken ja, sie dürfen dann nicht ihr Ich zeigen. Und ne, du hast das vorhin ganz viel über Rollen gesprochen und Identitätsmerkmale mitbenannt. Ich unterscheide da ja auch ganz gerne. Und dass es darf, das höre ich jetzt heute immer wieder in unserem Gespräch, dass das ein wichtiger Teil ist, authentisch sein zu können, diese Rolle zu erfüllen, wenn ich die Erwartungen kenne, umso besser, ne? Dann fühle ich mich vielleicht auch wohl in dieser Rolle. Und wenn ich sie nicht kenne, dann ist es vielleicht ein bisschen Schauspiel oder vielleicht auch die Frage, was erwartet wird und ob ich dem entsprechen möchte. Und da sind wir wieder bei Selbstakzeptanz, so schließt sich der Kreis für mich gerade. Oder eben auch bei Regulation und der entsprechenden Möglichkeit, entweder mutig sein zu können und zu sagen, nö, möchte ich nicht. Oder sagen zu können, ja, da gehe ich mit. Macht mich nicht weniger authentisch.
Ich glaube, mein Gedanke ist noch gerade, wenn wir in den Arbeitskontext schauen, da handelt es sich ja um Rollen, die häufig, selbst wenn sie nicht bis ins Detail genau definiert sind und wenn vor allen Dingen die zwischenmenschlichen Erwartungen häufig sehr unklar sind, dennoch etwas ist, was im Angestelltenverhältnis jetzt vor allen Dingen, wo Leute sich bewusst sind, dass sie das nur einen begrenzten Teil ihrer Lebenszeit tun. Und ich glaube, das ist ja der große Unterschied zu allen anderen Rollen und Erwartungen, über die wir heute gesprochen haben, weil Arbeitsrollen zeitlich und häufig auch lokal festgeschrieben sind und du danach nach Hause gehst und in eine andere Rolle gehst, in deine Freizeitrolle gehst. Und natürlich wir immer auch unser Selbst mit einbringen, uns aber auch häufig bewusst ist, dass wir eben nicht alles, was wir sind und sein können und worum es uns geht und was uns beschäftigt und was uns da in irgendeiner Form heute durch den Kopf geht oder ob wir schlecht geschlafen haben oder wie auch immer, im Arbeitskontext gerade eine Rolle spielt. Da ist meine Erfahrung aber gleichzeitig, dass eben die zwischenmenschlichen Rollen, wie gehen wir miteinander um, wie hat eine Führungskraft sich zu verhalten, was sind die Aufgaben einer Führungskraft, was sind die Aufgaben eines Teams in der Zu- und Mitarbeit mit ihrer Führungskraft, wie wird das Ganze nach oben skaliert, wie wird das nach unten skaliert, seltener klar geklärt sind. Und da sind wir noch gar nicht im Bereich von, wie schreibe ich eine Recruiting-Anzeige, die nicht nur die Leute, die den Job schon gemacht haben, verstehen. Was auch wieder schlecht definierte Rollen sind. Oder wo man irgendwie 5 Leute bräuchte für diese Arbeitsrolle, die irgendwie als 20-Stunden-Job ausgeschrieben ist. und glaube, dass wir da gut auch ansetzen können, um auch verständlich zu machen, wie kann eben man authentisch sein, wie können Menschen Authentizität leben, weil sie ja eben nicht in jeder Rolle immer das Gleiche sein müssen. Da sind wir auch bei Familien oder Beziehungen, FreundInnen, romantische Beziehungen, sexuelle Beziehungen, Kinder sind komplett unterschiedliche Beziehungen, komplett unterschiedliche Rollen, komplett unterschiedliche Erwartungen. Und wenn wir eine Beziehung mit einer erwachsenen Person haben, die eher einer Beziehung zu einem Kind ähnelt, haben wir ein Problem, was Verantwortung und Verantwortlichkeiten angeht. Wenn jemand beispielsweise sagt, nee, das ist alles dein Problem, an all unsere Aufgaben zu denken und den gesamten Mental Load zu tragen. Da sind wir dann wieder im Bereich von Erwartungen, die ungesagt sind und in der Sozialisierung häufig verankert wurden. Und meine Aufgabe oder meine Arbeit ist eben, diese Muster Leuten zu zeigen und dann auch darüber zu sprechen, wie man diese Muster adaptieren kann oder auch verändern kann oder aufbrechen sollte.
Was nehmt ihr denn heute aus der jetzigen Folge mit oder findet das andere, die zuhören und zuschauen, mitnehmen sollten?
Wenn ich sage, Geli ist ein Eichhörnchen, ist das praktisch korrekt, aber vermutlich nicht die Weisheit, auf die du gewartet hast. Dieser Erwartung bin ich mir bewusst.
fand ich auch einen Schlüsselmoment neben Traumatausch am Schalter, was ich mir sehr wünsche seither. Für mich persönlich Gewinn bringt, war wirklich unsere Unterhaltung über die Begriffe Regulation, Regulierung, Regulation, I don't know.
Beides.
Danke. maskieren. Das war für mich super wichtig, das nochmal zu reflektieren, auseinander quasi zu halten und auch die Frage zu stellen, für wen, in welchem Kontext hat das welche Art von sozialen Kosten oder sonstigen? Und ist das eigentlich der Marker, anhand derer wir uns für oder gegen authentisch sein entscheiden? Und wie können wir das vermeiden? Das fand ich zentral. Bex, als du jetzt den gerade dein letzter Redeimpuls gegeben hast, war ich so, wow, wie, und das hattest du hier und da immer wieder thematisiert, wie sich das im Verlauf einer Lebensbiografie dynamisch verändert. Also bis ich in die Arbeitswelt eingestiegen war, hatte ich mich schon so viel mit Rollen und meiner selbst und was verstecke ich und was zeige ich befasst durch die Familiensituation zu Hause, dass ich in der Arbeitswelt erstmal völlig verwirrt war. Und das zeigt mir für diese Folge als Weisheit, wie wichtig das als Business-Thema ist, ja, dass wir, Geli brauche ich dir nicht sagen, mit Vielfalt, da hast du ja ein Tool entwickelt, um Dinge besprechbar zu machen. Und wie wichtig ist das, genau das besprechbar zu machen? In welche Rolle, was erwartet ihr von mir? Was erwarte ich von mir? Ist doch auch wichtig am Arbeitsplatz. So, welche Leistung möchte ich hier erbringen und wofür stehe ich hier eigentlich? Also, dass das durchaus ein Business-Topic ist und eben kein Soft-Topic, wo man als Führungskraft jetzt sagen könnte, ja, authentisch sein auf einem Arbeitsplatz ist wichtig, aber ne, so. Also das gewann bei mir durch diese Folge gerade wirklich sehr an Bedeutung. Hätte mir dieses Gespräch mit 19 gewünscht, bevor ich in die Arbeitswelt eingestiegen bin. So, das waren so meine Weisheiten. Ja.
Bex, was nimmst du noch mit oder was möchtest du mitgeben?
Timothys Weisheit hat gerade so bei mir so einen Klick gemacht im Sinne von, ich hätte mir dieses Gespräch mit 19 gewünscht und ich merke, damit sind wir wieder bei der Vorbildfunktion und bei den Rollen, die wir uns in dem Moment selbst geben, für die Vergangenheit, in der wir uns gewünscht hätten, dass jemand diese Rolle für uns übernimmt. Und ja, vielleicht ist da draußen irgendwo ein 19-jähriger Timothy, der irgendwie in, keine Ahnung, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre später feststellt, oh ja, das damals war für mich ein Schlüsselmoment. Mhm. Aber ich glaube, was ich mitnehme, ist das, was wir uns gewünscht hätten, dass wir damals gehabt hätten, wäre vielleicht gar nicht der Schlüsselmoment gewesen, den wir heute denken, dass er es hätte gewesen sein müsste. Wir versuchen, die HeldInnen zu sein, die wir gebraucht hätten. Und ich glaube, ich möchte das nicht versuchen, weil ich nicht weiß, was andere Menschen brauchen würden.
Das ist so ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Dass ich da gar nichts mehr mit reingeben möchte. Für alle, die zuhören, zuschauen, try to be yourself und kommentiert, kommt in Kontakt mit Bex. Vernetzung lohnt sich definitiv. Wir verlinken hier unten alles drunter. Sagt gerne, was ihr über jetzt habe ich die Schwierigkeiten.
Thomas. Schwankesteck, oh no. Mm. Viermal schnell hintereinander, das würdest du mit mir jetzt auch
tun. Gar kein Fall. Zu diesem
Authentizität,
Thema.
Authentizität, Authentizität, Authentizität.
Wow. Ich glaube, Bex ist a robot.
I mean, I'm autistic.
Bleibt authentisch.
Schön war's. Danke.
Danke, Bex.
Ciao, Bex.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.